lese aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen.
Vater, jetzt gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ich möchte mit einer ganz intimen Frage an euch herantreten. Wisst ihr, was der Grund ist, warum ihr nicht gerne zum Zahnarzt geht? Es hat was mit eurer Algophobie zu tun. Jetzt müsst ihr euch nicht grämen, ich kannte den Begriff bis vor kurzem auch nicht. Algophobie steht für unsere Angst vor Schmerz oder zumindest vor Situationen, die möglicherweise Schmerzen auslösen könnten. Ich bin auf diesen Begriff gestoßen in einem Buch von Byung-Chul Han, einem international sehr viel gelesenen deutschen Philosophen mit koreanischen Wurzeln. Ich nenne ihn den Chiun Park der Philosophie. Und dieser Mann ist ein sehr, sehr scharfsinniger Analytiker unserer Gesellschaft, beeindruckend scharfsinnig, kein Christ, sehr scharfer Analytiker. Und er stellt fest und sagt, unsere Gesellschaft, unsere Kultur ist in einer ganz grundlegenden Art und Weise von dieser Algophobie geprägt. Er redet von unserer Gesellschaft von einer Palliativgesellschaft, also einer Gesellschaft, in der der Schmerz gedämpft, unterdrückt, ausgemerzt, weggenommen werden muss. Und das können wir ja menschlich durchaus nachvollziehen. Eine Gesellschaft, in der das Schmerzhafte, das Negative nicht mehr ausgehalten werden kann. Das ist seine Analyse. Und es spiegelt sich, sagt Hahn, zum Beispiel auch in einer, so nennt er das, palliativen Politik. Er sagt, manches geht in unserem Land nicht voran, weil man uns schmerzhafte Visionen und Reformen nicht zumuten kann. Und wenn man es dann doch an manchen Stellen zumuten muss, ne, dann haben wir manche Gemengelage, die wir momentan so sehen in unserer Gesellschaft. Er sagt, wir haben uns gewöhnt an eine Dauerwohlfühlideologie, wo wir meinen, dass ein schmerzhaftes Dasein zu unserem grundgesetzlich verankerten Bürgerrecht gehört. Und er macht eine spannende Feststellung und sagt, in unserer Leistungsgesellschaft ist Schmerz immer eine Schwäche und die muss ausgemerzt werden. Und er sagt, selbst in der Therapie, wo ja manches Traumatische und manches Negative auf den Tisch kommt, sagt er, da muss daraus schnell ein Sprungbrett werden, um hinterher viel, viel gestärkter daraus hervorzugehen. Man nennt es posttraumatisches Wachstum. Ja, da ist das Negative, das Trauma, der Schmerz und dann ganz, ganz schnell danach muss es steil wieder bergauf gehen in einer Palliativgesellschaft. Vor fast 100 Jahren hat Ernst Jünger einen klugen Satz gesagt, nenne mir dein Verhältnis zum Schmerz und ich will dir sagen, wer du bist. Das bedeutet, unser Umgang mit Schmerz, mit Schmerzen, mit Schwierigkeiten, sagt sehr viel darüber aus, wer oder was wir sind. Und es gilt für uns als Gesellschaft allgemein, das gilt für uns als Menschen, als Einzelpersonen, es gilt aber, und das ist mein Punkt heute Morgen, vor allem auch für uns als Christen. Man könnte sagen, Schmerzen sind wie so eine Lupe, die etwas vergrößern, nämlich unsere Theologie. Unser Bild von Gott, unser Bild davon, wie das christliche Leben auszusehen hat, wie das christliche Leben gelebt werden muss, was Nachfolge Jesu eigentlich ist, das liegt unter dem Brennglas des Schmerzes. Und wir müssen uns Fragen stellen, wie ordnen wir denn als Jesus-Nachfolger Schmerz und Leid ein? Wie gehen wir damit um? Und vor allem auch, welche Rolle spielen denn Schmerzen für die Jesus-Nachfolge? Und wenn wir dann in Gottes Wort, in die Heilige Schrift schauen, dann merken wir ziemlich schnell, dass die biblische Perspektive auf den Schmerz sich fundamental von der Perspektive einer Palliativgesellschaft unterscheidet. Und das können wir natürlich heute Morgen nicht umfassend beleuchten, aber eine Sache ist sehr, sehr klar. Die Heilige Schrift fordert uns auf, gegen unsere Umgebungskultur über den Schmerz zu denken, um mit dem Schmerz und den Schmerzen unseres Lebens umzugehen. Und das wollen wir jetzt mal in einigen wenigen ersten Schritten versuchen, heute Morgen gemeinsam zu tun, ausgehend von dem Predigttext, den wir eben gehört haben. In drei Schritten geht es erstens um die Realität des Schmerzes, zweitens um die Hoffnung im Schmerz und drittens um den Zweck des Schmerzes. Die Realität, die Hoffnung und der Zweck. Und ich möchte zunächst zwei Dinge aus diesem Text, aus dem ersten Petrusbrief highlighten und mir ist ein Satz begegnet, den hat Dennis vor einigen Wochen in der Predigt gesagt und er hat mich sehr bewegt. Er hat gesagt, ich muss hier schauen, dass ich es richtig zusammenkriege. Gott lieben heißt, so genau wie möglich zu hören, was Gott sagt. Gott lieben heißt, so genau wie möglich zu hören, was Gott sagt. Und das wollen wir an der Stelle mal machen, in diesem Text. Zwei Dinge. Das erste, was wir verstehen müssen, ist, dass Schmerzen, Schwierigkeiten und Leid auch im Leben eines Christen unausweichlich sind. Lesen wir das mal hier in Vers 6. Dort schreibt Petrus, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Und manches Schwere erleidet. Seht ihr, erste Beobachtung, wenn wir genau hinschauen, genau hinhören. Petrus sagt nicht, falls das mal irgendwann zufälligerweise der Fall sein wird, sondern er sagt dann, wenn. Also rechnet damit, es wird passieren. An einer anderen Stelle in diesem Brief sagt er, wundert euch nicht über die Nöte, die ihr durchmachen müsst. Es wird passieren, dann, wenn. Er geht davon aus, es ist unausweichlich. Und jetzt ist die Formulierung hier in Vers 6 sehr, sehr offen. Da ist von Prüfungen die Rede in unserer Übersetzung, aber wir können das sehr, sehr breit anwenden. Wir reden von ganz verschiedenen Arten von Prüfungen, Schwierigkeiten, Nöten, Leiden und Schmerzen. Martin Luther übersetzt hier mit mancherlei Anfechtungen. Da darf, kann und soll sich jeder von uns wiederfinden. Und jetzt war natürlich die Situation der ersten Briefempfänger eine spezielle. Deren Schwierigkeiten, deren Schmerzen, deren Prüfungen hatten etwas damit zu tun, dass sie Fremdkörper waren in ihrer Umgebungskultur. Dass sie Fremdlinge waren in einer Welt, die so ganz anders war. Anderer Glaube, andere Werte, anderer Lebensstil. Als Jesus-Nachfolger waren sie Fremde in dieser Welt und sie wurden angegriffen und angeklagt und verunglimpft. Und ihr merkt, das ist nicht so weit weg von den Schmerzen und dem Gegenwind, den wir hier als Gemeinde in den vergangenen Monaten erlebt haben. Aber wie gesagt, der Fokus hier ist breiter. Darin ist alles eingeschlossen, wofür wir eben gemeinsam geklagt und gebetet haben. In das, was wir hier haben, ist alles eingeschlossen. Jeder Schmerz, der in diesem Moment, in diesem Raum repräsentiert ist, jeder Schmerz, ist eingeschlossen in diese Passage aus dem Wort Gottes. Das kann eine schwere Krankheit sein oder der Verlust eines lieben Menschen. Das können Krisen in der Familie genauso sein wie die unvermittelt auftretende geistliche Depression. Das können anhaltende emotionale und seelische Herausforderungen sein, die nicht einfach so weggehen. Das kann auch die Konfrontation mit der eigenen Sünde, Schuld und Scham sein. Und es kann natürlich auch jede Form der Einsamkeit und Unsicherheit und Ohnmacht sein in einer Welt, von der Michael zu Recht gesagt hat, sie überfordert uns zunehmend kolossal. All das steckt hier drin. Und mein Punkt hier ist, und ich möchte es gerade denen sagen, ich habe mich so gefreut, die Bilder zu sehen von der Taufe letzte Woche und zu hören, dass es bald wieder eine Taufe gibt. Und ich möchte es euch ganz speziell sagen. Gottes Wort verheißt Nachfolgern Jesu an keiner Stelle ein schmerzfreies Leben. Und deshalb sollten wir ein schmerzfreies Leben auch nicht erwarten. Mir fällt übrigens auch keine halbwegs prominente biblische Figur ein, die vor Schmerzen bewahrt worden wäre. Und deshalb finde ich es zutiefst beunruhigend, um nicht zu sagen schädlich, dass in manchen christlichen Kreisen nach wie vor propagiert wird, dass es im christlichen Leben darum geht, Schmerzen und Krankheit und alles, was dazugehört, um alles in der Welt auszumerzen. Das ist eine ganz, ganz schlechte Theologie. Und sie ist sehr, sehr schädlich. Um es auf den Punkt zu bringen, nichts in Gottes Wort deutet darauf hin, dass wir erwarten und erstreben sollten, in ganz viel Wohlstand und Komfort und mit einem ganz breiten Dauergrinsen der ewigen Seligkeit entgegen zu cruisen. Es ist uns nicht verheißen. Und wir sollten es nicht erwarten. Jesus sagt in Johannes 16, in der Welt habt ihr Angst. Und er schränkt es nicht ein. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Andere Übersetzungen sagen, ihr werdet traurig sein. Es geht in dieser Phase der Heilsgeschichte nicht anders. Es ist unausweichlich. Das ist die Realität des Schmerzes, die wir wahrnehmen sollten. Und jetzt eine zweite Sache in diesem Vers, die wir uns genauer anschauen sollten. Das ist folgende. Die Schwierigkeiten, die Schmerzen, das Leid, von denen Petrus spricht, geschehen, so sagt es unser Text, nach Gottes Plan. Die Elberfelder Bibel übersetzt, wenn es nötig ist. Und das bedeutet, Notvolles geschieht, wenn Gott es für nötig hält, Schmerzen und Schwierigkeiten zuzulassen. Christen sind deshalb nicht immun gegen Schmerzen, weil Gott sie für nötig hält. Und natürlich ist mir klar, dass das schwierige, komplexe Fragen hervorruft. Dass wir da in einen Bereich kommen, und das haben wir auch eben gemeinsam gebetet, den wir nicht ergründen können. Aber wir spielen ja hier keine Spielchen. Es geht um die existenziellen Fragen unseres Lebens und warum Gott diesen oder jenen Schmerz in meinem oder in deinem Leben zulässt, können wir nicht beantworten, kann ich nicht beantworten, beantwortet uns auch die Heilige Schrift nicht. Aber was Gottes Wort sehr, sehr deutlich macht, ist, Gott ist nicht der Urheber von Sünde, Leid und Schmerzen, aber er leitet und lenkt deine und meine kleinen und großen Schmerzen nach seinem guten, allumfassenden Plan. Der allmächtige, souveräne Wille Gottes regiert auch in unseren Schmerzen. Und das ist eine unfassbar wichtige, aber auch eine unfassbar gute Nachricht. Ich behaupte, das ist ein Evangelium, eine wirklich gute Nachricht. Warum? Weil die Not unseres Lebens in letzter Instanz nicht vom ominösen Zufall gesteuert wird und nicht von einer schicksalhaften Kraft und auch nicht von bösen Menschen und auch nicht vom Teufel, dem Gegenspieler Gottes. Paul Gerhardt, der Liederdichter, dessen Lied "Befiehl du deine Wege" wir nachher noch gemeinsam singen, hat das in sehr existenzieller Weise verstanden und in einer Strophe so formuliert. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll? Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ich freue mich drauf, dass wir das nachher noch singen. Nicht der ominöse Zufall steuert uns, sondern unser überragend gütiger, barmherziger, liebevoller, sanftmütiger Vater im Himmel. Gott sitzt im Regiment. Ihr Lieben, das ist die Antwort des christlichen Glaubens auf die Realität des Schmerzes. Der Trost in unserer schmerzhaften Ohnmacht ist Gottes liebevolle Allmacht. Der Trost in unserer schmerzhaften Ohnmacht ist Gottes liebevolle Allmacht. Und das bringt uns zweitens zur Hoffnung im Schmerz. Ich habe im vergangenen Jahr nach längerer Zeit mal wieder den ersten Petrusbrief so in einem Rutsch gelesen. Und mir ist etwas aufgefallen, was mir bisher nie aufgefallen ist. Erstaunlicherweise, obwohl ich mich mit dem Brief schon relativ intensiv auseinandergesetzt habe. Mir ist vorher noch nie aufgefallen, wie unfassbar häufig in diesem Teil des Neuen Testaments von der unzerstörbaren zukünftigen Herrlichkeit die Rede ist, die uns verheißen ist, die dominiert diesen Brief, weil Petrus offensichtlich zutiefst überzeugt war, dass eine Gemeinde, die unter Druck steht, die Gegenwind spürt, die angegriffen wird, dass sie nichts nötiger hat als das Wissen und das Nachdenken über die zukünftige Herrlichkeit. Er war offensichtlich sehr davon überzeugt, dass Christen inmitten ganz unterschiedlicher Schmerzen genau das brauchen. Und deshalb ermutigt er sie immer und immer und immer wieder. Blickt auf die Hoffnung, die ihr habt, auf Herrlichkeit. Und er beginnt hier in unserem Text, 1. Petrus 1, 3 bis 5, lesen wir das nochmal gemeinsam. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Eigentlich müsste man diese Verse jetzt im Detail auslegen. Möchte ich heute Morgen nicht machen, sondern ich möchte euch zeigen, wo dieses Thema noch vorkommt. Zumindest ein paar ausgewählte Stellen im ersten Petrusbrief. Ja, für mich ist das so, vielleicht kennt ihr diese teuren Joghurts mit diesen sehr leckeren Fruchtstücken drin. Ich hab den Eindruck, Petrus verteilt diese Worte, die uns hinweisen auf die Herrlichkeit, wie solche Fruchtstücke im ganzen Brief. Zum Beispiel in 1. Petrus 4, Vers 13. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchmachen musste. Denn dann werdet ihr, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Oder 1. Petrus 5, Vers 6. Der Gott aber, der euch seine Gnade auf jede erdenkliche Weise erfahren lässt und der euch durch Jesus Christus dazu berufen hat, an seiner ewigen Herrlichkeit teilzuhaben. Da ist es wieder. Auch wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit leiden müsst. Dieser Gott wird euch mit allem versehen, was ihr nötig habt. Er wird euch im Glauben stärken, euch Kraft verleihen und eure Füße auf festen Boden stellen. Ihr Lieben, ich habe den Eindruck, dass wir häufig sehr darauf fokussiert sind, den christlichen Glauben für das Hier und Jetzt plausibel zu machen. Das verstehe ich. Wir wollen uns auch nicht dem Vorwurf aussetzen, wir vertrösten immer nur auf das Jenseits. Verstehe ich auch. Aber spätestens im Angesicht von existenziellen Schmerzen und zunehmenden Anfeindungen kommen wir nur mit Alltagsrelevanz nicht mehr klar. Nur mit theologisch gefärbten Lifehacks geht es nicht mehr. Da geht es nicht mehr, wenn wir sagen, hey, wir haben hier 5 geistliche Wege, ja, zu mehr Resilienz im Alltag und zu mehr Gelassenheit. Oder hier sind 3 biblische Perspektiven für eine bessere Ehe oder Kindererziehung. Alles gute Dinge, aber es reicht nicht mehr im Angesicht von Schmerzen. Petrus ist offensichtlich der Meinung, je dünner die Luft wird und je stärker der Gegenwind, je entmutigender unsere persönlichen Schmerzen und Nöte sind, desto mehr müssen wir nachdenken über das, was über diese Welt hinausgeht, unsere Hoffnung auf Herrlichkeit. Es gibt Dinge, für die haben wir vorhin geklagt, die kannst du nicht mit ein paar biblischen Ratschlägen wegtherapieren. Da bleiben Dinge, die nehmen wir mit bis ans Ende. Und was trägt uns? Keine Lifehacks, aber die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich habe vor einiger Zeit von Peter Randolph gelesen, der Mitte des 19. Jahrhunderts ein afroamerikanischer Sklave war, später zum Prediger wurde. Und er beschreibt in seiner Autobiografie From Slave Cabin to Pulpit, also aus der Sklavenhütte auf die Kanzel, beschreibt er, wie die Sklaven damals ihre wöchentlichen Untergrundgottesdienste gefeiert haben und welche Bedeutung das hatte in ihren ganz speziellen Schmerzen und Bedrängnissen. Und er beschreibt es so, dass er sagt, wir sind dort angekommen und dann haben wir uns gegenseitig gefragt, wie es uns geht, so die Leiden der vergangenen Woche miteinander reflektiert. Und er sagt, das Ganze mündete dann in eine Predigt, Gebet und Gesang, bis, Zitat, all feel generally quite happy. Also bis alle sich irgendwie halbwegs glücklich gefühlt haben. Diese gemeinsame Erfahrung schien die Leiden der vorangegangenen Woche irgendwie vorübergehend verschwinden zu lassen. Und dann sagt er, zum Abschluss der Versammlung haben wir immer noch ein Lied gesungen, das uns erinnert hat an die Freuden des Himmels, die auf uns warten. Und dann haben wir alle gemeinsam laut mit einer Stimme ausgerufen, Thank God, I shall not live here always. Gott sei Dank, ich werde nicht für immer hier leben. Es gibt diesen Himmel, es gibt diese Herrlichkeit. Es gibt diese Hoffnung auf etwas, was in der Kinderbibel, die ich gerade mit meinen Kindern lese, so formuliert ist, einen Himmel, in dem es nur noch allerbeste Tage gibt. Jeder Tag ist ein allerbester Tag. Dass wir durch solch eine Hoffnung besser mit Schmerzen umgehen können, das beweist ja noch nicht, dass Gott existiert. Das beweist auch noch nicht, dass die christliche Story wahr ist. Das beweist auch noch nicht, dass unsere Ewigkeitshoffnung wahr ist. Das ist ein berechtigter Einwand. Aber selbst wenn du dem christlichen Glauben noch etwas skeptisch gegenüberstehst, ist es nicht spannend, ist es nicht bemerkenswert, dass ein nichtchristlicher Philosoph wie Byung-Chul Han sagt, unsere Gesellschaft hat große Probleme, weil gerade das fehlt, was den Kern des christlichen Glaubens ausmacht. Das finde ich spannend. Hahn sagt, wir sind zu einer schmerzvermeidenden Palliativgesellschaft geworden, weil es keine Geschichte mehr gibt, Zitat, die uns angesichts des Schmerzes Halt und Orientierung geben würde. Diese Geschichte ist unserer Gesellschaft abhanden gekommen. Unsere Gesellschaft hat keine Sicht mehr, die über das Hier und Jetzt hinausgeht, und deswegen können wir mit Schmerzen nicht mehr umgehen. Wir müssen sie verdrängen, wir müssen sie um jeden Preis dämpfen. Unsere Kultur erwartet alles von dieser Welt. Und deshalb sind Schmerzen per Definition sinnlos. Es kann nicht anders sein. Wie anders klingt es hier bei Petrus? Und das bringt uns drittens und zum Schluss zum Zweck des Schmerzes. Petrus betont, dass nach Gottes Plan unsere schmerzhaften Erfahrungen einen guten Zweck erfüllen. Sie führen zu etwas Gutem, und das hilft uns, Schmerzen ganz anders einzuordnen. Vers 7. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, da haben wir sie wieder, die Herrlichkeit, dann wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Mit anderen Worten, das Feuer des Schmerzes und des Leidens kann, und das ist Gottes Intention, kann in unserem Leben die Funktion eines Schmelzofens einnehmen. Und wenn ich das richtig verstehe, dann hat ein Schmelzofen zwei Aufgaben, die irgendwie miteinander zusammenhängen. Der soll reinigen und er soll prüfen. Er reinigt das goldene Edelmetall. Das wird irgendwie nach oben gespült, abgeschöpft, die Verunreinigungen verbrannt, und gleichzeitig wird das Gold geprüft, kommt zum Vorschein, das echte Gold, und sein Wert wird erhöht. Und seht ihr, genau das hat unser Glaube nötig. Reinigung und Prüfung. Warum? Weil unser Glaube verunreinigt ist, weil wir den falschen, vergänglichen Dingen vertrauen, viel zu oft. Weil wir selbstbezogen sind, selbstgerecht, neidisch, stolz, gebetsmüde, lieblos, unbarmherzig, viel zu oft. Da vermischt sich ein gewisser Schmutz mit unserem wertvollen Glauben. Und das Feuer des Schmerzes entlarvt das und geht dagegen an. Wir haben das nötig. Und außerdem prüft das Feuer des Schmerzes unser Glaubensbekenntnis. Na, wir formulieren ja so schön im Heidelberger Katechismus Frage Nummer 1: Was ist unser einziger Trost im Leben und im Sterben? Also was ist unser Sinn, unser Heil, unsere Hoffnung im Leben und im Sterben? Und dann gibt es die Antwort, dass wir nicht uns selbst gehören, sondern unserem Gott. Und ich frage euch, wer kann sagen, ob das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist? Wenn unser Glaubensbekenntnis nicht geprüft wurde, auch im Feuer des Leidens. Wer kann sagen, ob unser Glaube diesen Tiefgang, diese Echtheit, diese existenzielle Dimension hat, ohne dass Gott ihn veredelt hat im Feuer des Glaubens? Im Feuer des Schmelzofens. Wer kann sagen, ob das echt ist, ohne dass wir im Schmerz gelernt haben, uns ganz und gar und vollständig von Gott abhängig zu machen? Paulus veranschaulicht diese Dynamik im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 8 und 9. Da steht, ihr müsst nämlich wissen, dass das, was wir durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete, unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davon zu kommen. Ich bin mir sicher, dass für einige von euch die Schmerzen, die ihr momentan spürt, sich näherungsweise so anfühlen, wie das, was Paulus hier formuliert. Oder dass er die Erfahrung schon gemacht hat. Aber dann geht dieser Text hier weiter, aber das alles geschah, dass wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Gott lässt seine Diener, Paulus, die Briefempfänger des ersten Petrusbriefes und manchmal auch uns, ein fast überwältigendes Gefühl der menschlichen Verlassenheit spüren und ertragen. Das ist das Feuer des Schmerzes aus 1. Petrus 1, Vers 7. Nicht, weil Gott uns oder Paulus oder Petrus oder die Briefempfänger nicht lieben würde, nicht, weil Gott will, dass wir an den Schmerzen zerschellen, sondern weil unser Glaube Gold ist und damit unfassbar wertvoll. Er muss veredelt werden, weil er so bedeutsam und so wertvoll ist. Seht ihr, Gottes großes Ziel ist es, dass wir charakterlich Jesus ähnlicher werden. Und dazu brauchen wir einen Glauben, der im Leid und Schmerz veredelt wurde. Warum ist das so? Weil Jesus selbst gelitten und Schmerzen erduldet hat. Und daraus folgt, dass für jeden, der ihm ähnlich werden will, diese Schmerzen auch Teil der Nachfolge sind. Über Jesus lesen wir in Hebräer 12, Vers 2, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war. In Jesaja 53 heißt, er trug unsere Schmerzen. Auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Jesus war bereit, das Kreuz standhaft zu ertragen. Er hat mancherlei Anfechtung erduldet. Er hat extremsten Gegenwind über sich ergehen lassen, um der vor ihm liegenden Freude willen. Um unsretwillen, um deinetwillen. Und hier ist der Punkt, du kannst aushalten in deinen Schmerzen, weil Jesus für dich ausgehalten hat. Und das Ziel dabei ist, dass du durch diese Schwierigkeiten und Anfechtungen hindurch mehr wirst wie er. Durch Leiden zur Herrlichkeit, das ist unsere christliche DNA, weil Jesus den Weg gegangen ist, durch Leiden zur Herrlichkeit. Wenn du das Ziel hast, Jesus ähnlicher zu werden, das ist der Knackpunkt. Wenn das dein Ziel ist, das setzt Petrus hier voraus in unserem Text, wenn dein Ziel ist, Jesus ähnlicher zu werden, dann kannst du dich auch in Schmerzen freuen. Warum? Weil du weißt, durch die Schmerzen hindurch komme ich meinem Ziel näher. Als Jesus-Nachfolger, ihr Lieben, müssen und sollten wir nicht einfach nur unsere Palliativgesellschaft spiegeln. Natürlich geht uns das nicht leicht von den Lippen. Und bitte glaubt mir, es geht mir nicht leicht von den Lippen. Aber ich möchte euch einfach nur sagen, was die Heilige Schrift uns sagt. Gottes Wort für uns als Jesus-Nachfolger sind Schmerzen nie sinnlos. Weil der gekreuzigte Jesus dem Schmerz Sinn verleiht. Das sagt Gottes Wort. Und deshalb sind wir in der Lage, zitternd, aber mit einer übernatürlichen Freude an der Hand unseres Herrn Jesus unseren Weg zu gehen. Einen Weg, den Jesus für uns schon gegangen ist. Und wir gehen getragen von Gottes Zusagen auf diesem Weg. Und die klingen in den übersetzten Worten des alten Liedes How Firm a Foundation so. Wenn durch tiefe Wasser ich heiße dich gehen, sollst du nicht versinken, sollst feste du stehen. Ich lass dich nicht fallen, ich bleibe dein Teil und wende dein Unglück in Segen und Heil. Wenn durch Feuers Flammen dein Wandel soll sein, soll dir meine Gnade genügen allein. Du wirst nicht verbrennen, ich bin dir stets hold. Ich nehme deine Schlacke und läutre dein Gold. Ob Satan auch droht und sein Heer dich anficht, ich bleibe dein Heiland. Ich lasse dich nicht. Lieber Vater, dein Wort sagt uns, dass die Nöte und Schmerzen, die wir jetzt durchmachen, nur eine kleine Last sind und bald vorübergehen. Und dass sie uns etwas bringen, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare, alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Vater, wir bekennen dir, dass wir selbst nach der Betrachtung dieses Textes im 1. Petrusbrief nur ansatzweise begreifen, was das heißt. Herr, gib uns Gnade und hilf uns, dir zu vertrauen und dir die Treue zu halten in unseren Schmerzen und mit unseren Schmerzen. Und tu du durch deinen Heiligen Geist dein Werk an uns und in uns, durch Schmerzen und Leiden zur Herrlichkeit, wie bei deinem Sohn, in dessen kostbarem Namen wir beten. Amen.